When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Hallo und herzlich willkommen zur Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast. Mein Name ist Stefan Winterbauer und ich bin so froh, heute nicht mehr alleine hier zu sitzen in meinem beschaulichen Homeoffice. Am anderen Ende der Leitung ist endlich wieder Christian. Hi, du bist zurück aus dem Urlaub.
Ich bin zurück aus dem Urlaub. Du sitzt natürlich trotzdem noch alleine in deinem Homeoffice.
Ja, virtuell.
Alleine in meiner.
Ja, jeder ist für sich allein, aber trotzdem sind wir zusammen. Es ist ja doch irgendwie so eine, wenn ich das nochmal rekapitulieren darf, ich habe gedacht, okay, ich laber da nochmal alleine den Podcast voll, soweit es geht, damit wir nur keine Nummer verpassen.
Ja.
Und weil wir vergessen haben zu sagen, dass wir eigentlich eins aussetzen wollten, aber es ist irgendwie, es ist nicht dasselbe.
Ja? Nee, ich finde das total, ich habe das noch nicht mal als Einzelfolge gemacht, sondern nur als Einleitung zu irgendeinem Interview, wo du nicht da warst. Ich finde das hochgradig anstrengend.
Ja, ich auch. Und es ist einfach was anderes, wenn man. Es ist einfach so ein Laber-Podcast, der braucht mindestens zwei Leute. Ja,
ansonsten. Mehr ist aber auch schon wieder schwierig. Ja. Mehr ist aber auch schon wieder schwierig.
Unter Umständen schwierig.
Ja, wenn man jetzt sich nicht sieht. Ja,
die meisten sehen sich ja. Die meisten haben ja so Video noch. Wir jetzt gerade nicht. Weil wir wissen ja, wie wir aussehen, wobei ich habe eine neue Brille, das würde dich vielleicht schockieren.
Wieso?
Ganz neues Gesicht.
Ah ja.
Ja, aber das
bei. Schick mir mal ein Foto.
Ja, mache ich. Ja gut, wie auch immer, du warst in Urlaub, es war gut, du bist super erholt, hast du irgendwelche medialen Erkenntnisse mitgebracht?
Wenig, also ich war in England fast zwei Wochen und ich habe da aber auch, obwohl die britische Presse ja ganz klasse ist,
und
auch immer viel Aufregung bietet, bin ich weitgehend abstinent geblieben, hatte einfach keine besondere Neigung, da jetzt alles durchzuwälzen jeden Tag, eigentlich auch gar nicht so viel Zeit, bin jetzt nur gestern nochmal auf dem Flughafen alles gescannt, da ist mir eine Sache aufgefallen von Private Eye, das ist ja diese Satire.
Ich kenne das nicht.
Zeitschrift, mehr oder weniger politische.
Ist die bekannt Satire. In England?
Ja, schon.
Sowas wie die Titanic? Nee.
Ja, im weitesten Sinne schon, ja.
Ah, okay.
Und da war die Überschrift "For God's sake, just leave Kate alone." Ja, wir hatten schon. Ne?
Ja.
"Exclusive to all newspapers." Und dann steht dann drunter, das ist in so diesem Tabloid-Style aufgemacht, die Seite. Das ist so ein Papier, so ein Magazin, aber aus sehr einfachem Papier. Und dann steht drunter "Special 94-Page Leave Kate Alone Souvenir Supplement." Das fand ich lustig, ja.
Ja, okay.
Und habe auch gleichzeitig den, also das bezieht sich ja auf die, diese, ne, wir haben ja auch drüber gesprochen, warum kommuniziert das Königshaus so schlecht und die müssen doch jetzt was sagen und was ist mit der Kate? Und dann wurde kommuniziert und dann, was haben die Medien gemacht? Sie haben sie nicht in Ruhe gelassen, aber ist sie krank? Ja, also so ein bisschen. Und dann habe ich den Stern gesehen, weiß nicht, diese oder vorige Woche.
Unseren Stern, ja.
Ja, unseren Stern. Und dann stand da Kate die Starke, war das Titelbild, ja. Wie das Krebsdrama die Monarchie erschüttert, aber Kates Tapferkeit die königliche Familie menschlicher macht. Das hat mich dann so ein bisschen an die Private Eye-Sache erinnert. For God's sake, just leave Kate alone, special 94-Page Supplement.
Ja, gut.
Gut.
Immerhin hast du wieder was getan für den Erhalt der Printmedien, wenn auch nur in Großbritannien.
Ich kaufe nach wie vor gerne am Zeitungsstand, am Newsstand, so, wenn es da noch gut sortiert ist, ich gucke mir das auch gerne an, also das ist bei mir geblieben, aber ich habe...
Mir ist ein bisschen die Lust weggeflogen, als ich zuletzt für die Zeit über 6 Euro am Kiosk hinblättern musste, da habe ich mir gedacht, ganz schön teuer.
Ja, klar. Ja, ja, ja. Ne? Und auch dort versuchen natürlich alle, wir haben auch Leute getroffen, die seit irgendwie Jahrzehnten Guardian-Leser sind und da hieß es dann auch, nee, Print abonnieren wir schon lange nicht mehr. Machen das alles digital. Ne? Ist dann
das sind die jungen Leute heute. Ne?
Die sind die sind nicht Jungs, sondern Rentner.
Das ja, ich weiß. Das,
ne? So, ja, war ironisch gemeint. Gut, klar. Und was war hier los? Du hast eine Folge auch da von mir. Ein großes Dankeschön, dass du es durchgezogen hast.
Einfach mal durchziehen, ja immer weiter.
Auch nicht so leicht, ne? RKI, Rüdiger und so weiter. Und
ja,
so
fort. Ja, schwere Themen, aber
du hast es gemacht.
Ich habe es gemacht und die Themen waren ja auch nicht ganz unrelevant. Also mit RKI-Files, ich finde nach wie vor Aufklärung wichtig. Bei den RKI-Files, wir brauchen jetzt nicht mehr groß darüber zu reden, wobei ein bisschen berühren wir das auch diese Woche, denn es geht irgendwie dann doch so ein bisschen ähnlich gelagert weiter, aber dazu gleich. Wir haben willst du noch deinen Senf zu den RKI-Files dazugeben?
Nein, gar nicht. Ich wollte nur sagen, ich habe jetzt überhaupt nichts mit ausgesucht. Ich bin gestern Abend, also am Freitagabend wiedergekommen und dann haben wir gesagt, wir nehmen auf.
Ja, ist ein bisschen riskant, weil eigentlich bin ich dafür bekannt, unvorbereitet in diese Sendung reinzustolpern. und jetzt hast du auch keine Zeit zur Vorbereitung gehabt, aber egal, wir ziehen das weiter durch, bis wir wieder im Tritt sind. Also ich habe drei Themen rausgesucht, ich habe dich vor dieser Sendung über diese Themen informiert und jetzt schauen wir einfach mal, wie weit wir damit kommen, mit dieser Luft-Anführungszeichen Vorbereitung. Okay, also das erste Thema, was ich rausgesucht habe, ist das Comeback von Stefan Raab. Hast du das auf der Insel mitbekommen, dass er zurückkehrt für einen weiteren Boxkampf mit Regina Halmich?
Ich habe eine Überschrift gesehen, es ging um den, oder ganz kurz gelesen, es ging, dass er nochmal mit Regina Halmich, dieser ehemaligen Boxweltmeisterin, kämpfen will. Die hatte ja vor wie vielen Jahren mit ihm
zweimal gekämpft.
Sie ihm die Nase gebrochen oder sowas.
Beim ersten Mal hat sie ihm die Nase gebrochen, beim zweiten Mal war Raab besser vorbereitet, aber sie hat trotzdem, sie hat auch beim zweiten Mal haushoch gewonnen. Aber ich erzähle mal kurz die Genese der Geschichte. Es war, glaube ich, an Karfreitag, dass ein Video online ging auf dem Instagram-Account von Stefan Raab, der bis dato quasi brach lag. Er hat einen Instagram-Account, ist aber nichts passiert, da war nur ein Bild von ihm bei so einer Live-Veranstaltung aus Köln drauf, sonst gar nichts. Und plötzlich tauchte da ein Video auf, wie sein früherer, aktuell noch mit Kompagnon Elton, der ja mal bei Raab in TV Total als Showpraktikant angefangen hat, mittlerweile aber arrivierter Moderator ist für ProSieben und RTL, aber immer so in diesem Raab-Kosmos verortet ist, also viele Raab-Shows moderiert, immer so ein bisschen als der Buddy von Stefan Raab aufgetreten in Medien, ob es wirklich so ist, keine Ahnung. Jedenfalls ist Elton in so einem Kanada Seesetting mit dem Ruderboot auf einer Insel gerudert und hat nach Stefan, hallo, gerufen und du musst wieder zurück. Und man hat Stefan Raab nicht gesehen, sondern nur Elton, wie er praktisch nach Stefan Raab ruft und er kommt zurück. Und da waren natürlich alle schon angefixt. Was bedeutet das? Comeback von Stefan Raab, TV Total, was ist da los? Dann ging am Montag drauf, das war der 1. April, ein weiteres Video online auf dem Instagram-Kanal, wieder in diesem See-Setting, wieder mit Elton und, siehst du mal meine Vorbereitung. Stefan Raab war zwar nicht zu sehen in dem ersten Video, war aber zu hören und er hat gesagt, er kommt zurück, wenn er innerhalb von 3 Tagen auf seinem Insta-Account 9 Millionen Follower kriegt. Ja.
Ja. Okay, wie viel hat er denn?
Vorher weiß ich gar nicht, aber nach den 3 Tagen hatte er jedenfalls, ich meine, 2,8 waren es gewesen, knapp 3 Millionen. Ja, hat also nicht ganz geklappt. Und dann kam dann montags drauf das neue Video, wohlgemerkt am 1. April. Und da ruderte Elton wieder hin und sagte, ja, es hat nicht ganz geklappt mit den 9 Millionen, sind jetzt nur knapp 3 geworden. Aber eine Sache, und dann sagte Raab irgendwie so, dann kommt er nicht zurück, dann hat er auch keinen Bock mehr, dann angelt er hier lieber weiter. Und dann sagte Elton, ja, eine Sache steht noch aus, du musst aber doch nochmal gegen die Regina Halmig boxen. Und dann hat Elton in diesem Video gespielt, per Handy Regina Halmig angerufen, ob sie Zeit hat am 14. September. Ja, sie hat Zeit und Raab dann, ja, okay, dann machen wir das halt. Er boxt nochmal. Und dann schwenkt die Kamera um und zeigte vermeintlich Stefan Raab. Er war es wahrscheinlich auch, aber halt komplett fett mit so einem Bart und Doppel-Dreifach-Kinn, Schmerbauch, also wahnsinnig fett. Und er muss jetzt erstmal in Form kommen, das war dann so der Gag. Vermutlich hatte er einen Fettsuit an, also keiner denkt, dass er wirklich jetzt so aussieht. Aber das war ja dann der Gag. Dann ging die Medienmaschine weiter, huhu, ist es ein April-Scherz, weil war ja 1. April. War aber wohl kein April-Scherz. Das Management von Regina Halmig hat am nächsten Tag relativ schnell auch bestätigt gegenüber Medien. Nein, es ist kein Witz, der Kampf findet tatsächlich statt, 14. September. Am Dienstag startete dann der Vorverkauf. Das Ganze findet statt in Düsseldorf, in so einem Dome von so einer Bank. Und man konnte dann Karten kaufen. Ja, ob es jetzt so ausverkauft ist, weiß ich noch gar nicht. Das ist es, was jetzt bekannt ist, offiziell bekannt ist. Es gibt noch keinen Sender, der das überträgt. Also man hätte ja denken können, er macht es bei ProSieben, seinem alten Haussender, ist noch unklar. Er hat ja vor kurzem seine Anteile an der Produktionsfirma Brainpool verkauft und hat mit Daniel Rosemann, dem früheren ProSieben und Sat1-Chef, eine neue Firma gegründet, Raab Entertainment. Und er vermarktet jetzt diesen dritten Kampf gegen Regina Halmig als The Final Fight, also der dritte und letzte Kampf. Es soll wohl ein Riesenprimborium werden. Es ist aber noch unklar, wie und wo das zu sehen ist. Und dann hat die Bild berichtet mit Verweis auf Produzentenkreise, dass das nur der Auftakt sei, dass Raab plane, mit seiner neuen Firma einen eigenen Streaming-Dienst zu starten, der verschiedene Unterhaltungsformate enthält. Und wo einzelne Events dann aber auch in TV-Sendern ausgekoppelt werden könnten. Und was ich am bizarrsten fand an dieser Geschichte, dass die Bild geschrieben hat, dass da eventuell auch der Anzeigenhauptmeister mitmachen soll.
Okay.
Du kennst den Anzeigenhauptmeister?
Ja, das ist dieser junge Mann, der von allen Medien begleitet wurde, gefühlt, der alle möglichen Falschparken.
4000 Falschparker, der läuft immer rum mit so einem Fahrradhelm und so einem Ganzkörper-Warnanzug und wurde so ein bisschen als Obertrottel in den Medien, durch die Medien gezogen.
In manchen Medien, ne?
Ja, nicht in allen. Nicht in allen, aber dann gab es auch wieder kritische Artikel, ich glaube, über Medien, dass man den so vorführen kann. Ja, dabei sei der ja offensichtlich, habe der irgendwie Probleme. Fand ich super schräg. Und ich finde auch die Idee, also jetzt habe ich das Ganze ein bisschen rekapituliert. Jetzt kannst du mit frischem Geist von der Insel deine Einschätzung geben. Was hältst du von der ganzen Sache mit dem Boxkampf? Ja. Ich habe da auch eine Meinung dazu, die halte ich aber noch zurück. du kannst dir das schon denken. Was hältst du von Raab Streaming Service? Falls es so kommt.
Gespannt, ob wir da wieder eher näher nebeneinander, beieinander liegen. Also Kampf finde ich lame.
Total.
Total lame. Und jetzt gar nicht so von wegen Boxen ist heute nicht mehr so aufregend oder so. Kann jeder boxen, mit wem er will und in Cage und sonst wie.
Ultimate Fighting.
Oder wrestlen oder keine Ahnung. Aber die Idee, dass ich habe das vergessen, dass es schon zweimal gewesen ist und nicht nur
ich
einmal.
Auch.
Das jetzt ein drittes Mal zu machen, finde ich sowas von lame. Niemand will diese Leute da, die beiden im Box
stehen. Ja, das weiß ich nicht, ob niemand.
Ja, okay, gut. Ich nehme es zurück, du hast wahrscheinlich recht. Wahrscheinlich wird es auch ausverkauft sein, mit welchen Mitteln.
Wird auch wahrscheinlich viel Show drumherum passieren.
Ja, aber finde ich null interessant.
Ja.
Und diese Idee des Streamingdienstes, ja klar, ich meine, das ist naheliegend, so richtig geklappt. Bei wem hat es geklappt, sowas Eigenes aufzubauen? Jedenfalls in Deutschland, glaube ich, jedenfalls nicht. In den USA vielleicht schon eher, dass man sagt, ich bin als Marke weiterhin so bekannt, dass ich mein eigener Sender sein kann. das könnte funktionieren, das ist zumindest ein Versuch wert und ProSieben, ich glaube, das ist over, ja, er hat sich da ja als Produzent auch schon länger, du hast ja eben auch bei Elten RTL genannt, genauso bietet er ja oder produziert er mit seiner Firma,
produziert auch für RTL, ja.
Ne, und da sind ja auch Formate dabei, die früher bei ProSieben waren.
Was teilweise verwirrend ist für die Zuschauer. Ne?
Ja, da.
Also für mich.
Ja, genau. Also das ist verwirrend. Ich finde auch, dass das ist irgendwie schädlich, wenn du so ein Gesicht wie Elton hast und dann ist er mal auf ProSieben, mal auf RTL. Die Beteiligten da sagen alle, nee, der ist halt so beliebt. Der moderiert ja auch noch im ZDF, ne? 1, 2 oder 3.
Das ganz, auch noch. Ja. Mhm. Zu Elton habe ich noch was, aber ich lasse dich erst fertig.
Ja, ich finde Elton, ich habe den nie getroffen, aber ich finde das insofern faszinierend, als er als Figur ja
also der hat neulich
so wahnsinnig interessant ist, ne?
Der hat neulich was war das für eine Sendung und ich weiß sogar noch nicht mal mehr, ob sie auf RTL oder ProSieben lief, weil mich das so verwirrt. Ich glaube, es war RTL, weil Ellen Burdecki war da, nicht Ellen. Wie heißt sie?
Was?
Die Burdecki.
Evelyn
Burdecki. Und Jorge González. Es muss also RTL gewesen sein. Oh,
ja.
Weil die zwei sind ja RTL-Personal.
Genau, das sind so Figuren, die dann.
Die leben dann in diesem
mit RTL jetzt verbindet, muss
ja,
man
genau.
so sagen.
Ja. Und es war dann irgendwie Schlag die Besten, glaube ich. Ist schon ein paar Tage her. Ja. Und die Burdecki und der Jorge González sind ja jetzt nicht die ununterhaltsamsten Personen im deutschen Fernsehen, sag ich mal. Finde ich auch, ja?
Ja.
Die haben ja schon Unterhaltungswert.
Ja, ja, klar.
Und dann waren die beide gegeneinander in so einem Quiz und die Burdecki, ich weiß nicht, ob sie was genommen hat vorher, aber die ist ja auch so immer gut drauf eigentlich. Die war so gut drauf, die ist da rumgedopst, die hat gesungen, die hat immer den Buzzer gedrückt. Die wusste erstaunlich viel bei diesen Quizzen. Der Hoche war eher so zurückgenommen, hat immer so sein Lachen da gehabt. Und Evelyn Burdecki, fand ich, war super unterhaltsam. Ein Geschenk eigentlich für so eine Sendung. Und Elton hat die versucht, derartig einzufangen. Ah nee, die Regeln, du musst jetzt mal die Regeln beachten. Jetzt kannst du nicht schon wieder früher auf den Buzzer hauen. Aber wir haben doch Regeln. Ich habe gedacht, der hat versucht, diese Sendung kaputt zu moderieren. Da hat er
vielleicht gefällt das den Zuschauern, wenn jemand Regeln anhält, weil wir wissen ja,
Regels are the Regels.
Immer. Ja, und außerdem, es läuft alles aus dem Ruder in der Welt und in Deutschland, da braucht es Regeln. Und
aber der war dann, ich hatte den Eindruck, der war richtig genervt von der. Und dass sie jetzt
mir
nicht,
dass Stress verursacht.
Dass die nicht an diesen bescheuerten Regeln von so einer Quatschsendung sich dran hält, sondern stattdessen versucht, gute Laune zu verbreiten. Meine Güte.
Ja. Ja, aber ne, das ist, also wenn du, ich weiß ja nicht, wie die gebrieft werden, aber wenn du als Moderator das Ziel hast, alles irgendwie geregelt ins Ziel zu bringen, dann hast du natürlich Stressmomente, wenn du einen Gast hast, die dann in dem Fall eben auf Regeln nicht so viel gibt.
Ja, gut, das war jetzt nur eine
Exkurs. Aber das nur am Rande. Ja. Aber er ist total beliebt, das muss man halt sagen. Und ich glaube, was du gerade beschrieben hast, ohne das gesehen zu haben, hat ein bisschen was damit zu tun, weil der ist so kompatibel zu allen. Ja,
Aber also auch nochmal meine 5 Cent, ich glaube da nicht dran. Also wenn das tatsächlich so kommt, es ist ja noch nicht offiziell, ja. Da stand übrigens auch noch drin in dem besagten Bildbericht, dass Raab sich weiter zurückziehen werde. Also es sei ein einmaliger Auftritt dann für diesen Boxkampf und danach wolle er sich wieder auf die Produzentenrolle zurückziehen. Der Bericht war schon sehr detailliert. Also das wirkte jetzt nicht auf mich, als ob das so herbeifantasiert oder erfunden ist. Ich kann es mir nicht vorstellen. Wer zahlt denn jetzt für diese Unterhaltungsformate? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand für bezahlt.
Ja, aber es könnte ja auch sein, dass, also wie gesagt, ohne da
vielleicht ist es auch beschäftigt Streaming. Zu haben,
es könnte doch sein, dass er hat ja eine Produktionsfirma, er ist total gut vernetzt, er hat die beiden größten Privatsender Deutschlands sozusagen als Kooperationspartner unter Vertrag oder sie ihn so rum. da ist es ja auch jetzt wahrscheinlich nicht so wahnsinnig aufwendig zu sagen, wir machen hier noch ein Streaming-Angebot auf, das wir selbst vermarkten, aber das Geld kommt rein über die Produktionsaufträge von anderen. Ja, die Streamer sind ja auch noch da. Und dann kann man auch mal was in Eigenregie machen und kooperiert dann entsprechend. Das ist vielleicht auch nur so ein Aushängeschild oder so ein Aushängescreen, um dann das Geschäft woanders zu machen. Also ich würde das jetzt nicht von vornherein einfach, der probiert es halt einfach aus und ich glaube, das Risiko ist relativ gering, wenn du eh eine Produktionsfirma hast und Stefan Raab heißt. Ja,
ja, das stimmt. Produziert der Stefan Raab eigentlich LOL auf Amazon Prime?
Ist doch Bully Herbig, oder? Der produziert das doch auch,
ja,
oder?
Stimmt. Ich glaube, der produziert das auch. Ja. Aber Raab hat doch vor einiger Zeit mal, war das für Amazon oder für einen anderen Sender, diese Roasting-Show produziert.
Ah ja, oh, das war RTL Plus, ne?
Genau, das war das erste RTL-Format quasi, was er produziert hat. Der Name der Sendung, da wurden so Comedians geroastet und dann war damals die Schlagzeile irgendwie, ja, jetzt Raab kommt zurück als Produzent und diese Show, die war richtig schlecht. Ja, die ist dann auch untergegangen. Was ich damit sagen will, ist, ich weiß nicht, ob nicht die große Zeit von ihm auch ein bisschen, er galt ja immer so als der Formate-Erfinder auch, der so neue Formate, Unterhaltungsformate entwickelt und erfindet, aber sozusagen die letzten erfolgreichen Raab-Formate, jetzt bin ich auf dünnem Eis, meines Wissens nach sind die schon eine Weile her. Deswegen auch so, dass nochmal den Boxkampf ausgraben oder so ein bisschen, oder als hätte er nochmal die VOG-WM wieder aufgelegt. Wobei, kann sein, dass die Rechte an der VOG-WM komplett bei Brainpool jetzt liegen. Das machen die ja jetzt auch wieder mit TV Total schon seit einiger Zeit unter der Ägide von Sebastian Puffpaff, dieses ganze Zeug. An dem Boxkampf hat er wahrscheinlich die Rechte einfach noch. Oder es gibt gar keine Rechte daran, weil wie willst du an einem Boxkampf jetzt so die Rechte haben, ne? Naja, gut, das ist Stefan
Raab. Ja, ich glaube, das Raab zieht nach wie vor, weil, und deswegen hat ja auch TV Total funktioniert. Das funktioniert natürlich jetzt in erster Linie, weil der Puffpuff das gut macht, weil es auch gut produziert ist und so weiter, aber weil es eine Anschlussfähigkeit gab zu Leuten wie uns, die das von früher kennen und so ganz gut fanden, ja, und ich erinnere mich, aber das ist natürlich auch wirklich schon ein paar Jahre her, da ist er mal aufgetreten in ein paar Shows in Köln, also Raab, und hat so eine Art TV Total auf die Bühne gebracht. Das ist natürlich, wenn da jetzt ein paar tausend Zuschauer viel Geld dafür bezahlt haben, das zu schauen, ist das natürlich jetzt nicht alleine ein Indikator dafür, ob so ein TV Projekt funktioniert, ne? Aber er gilt halt einfach, glaube ich, bei sehr vielen Leuten als einfach ein Garant für irgendwie gute Unterhaltung, ein bisschen mildes, anarchisches Wirken, ja, aber so immer noch so, dass man das jetzt nicht geschmacklos findet oder so. Und
er wurde schon auch kritisiert.
Ja, es gibt ja diese Phase, ja, na klar, genau. Also das war so dieses, was er früher gebracht hat, gab es ja auch Artikel in diversen,
dass er Leute vorführt und so und
nach unten tritt. Das war sozusagen die Spätphase, das würde, oder die Frühphase, und dann hat sich das ein bisschen abgemildert, aber klar, das war immer so ein Teil seines Schaffens, dass er eben Leute bloßstellt. Das stimmt, das wird er natürlich, weil er schlau ist, heute nicht mehr so tun. Das haben ja auch einige Humoristen, ja, das, was ich vor 10 oder 20 Jahren gemacht habe, könnte ich heute so nicht mehr machen und würde ich auch nicht mehr machen. Ne? So diesen Satz müssen ja einige sagen. Den würde er, glaube ich, selber so nicht sagen. Er würde es halt einfach nicht machen. Ja, aber davon abgesehen ist er so ein deutscher Witzigkeits- Garant, ja, wo sich viele Leute da was von versprechen, wenn sie ihn sehen oder zumindest wissen, dass er es produziert, wobei das halt nicht dasselbe ist, ne? Also von daher, ich teile deine Skepsis schon so ein bisschen, aber ich glaube, die Sender vor allem Wenn die was von ihm vorgesetzt bekommen oder vorgeschlagen bekommen, werden da viele sagen, und wenn du ProSieben und RTL hast, brauchst du ja auch eigentlich noch niemand anderen, da sind wir dabei. Ja?
Klar, weil die Not ist ja auch
die
groß.
Die Quoten haben immer, genau. Ja, ne? Ja, die Not ist groß und die Quoten sind auch immer eigentlich ganz gut, ja, und dieses Ensemble da mit Elton und ein paar anderen Leuten, die da so um ihn geschart sind, so, aber ich glaube trotzdem nochmal, dass das eigene Angebot, ich mache jetzt mal ein eigenes Ding, eigentlich ein Vehikel ist, um Kooperationen abzuschließen mit anderen. Ne? Das ist ja auch vollkommen legitim.
Genau, ja.
Ne? Ich glaube, ich würde das jetzt nicht höher hängen, als es ist, und zu sagen, jetzt macht er nur noch sein eigenes und jetzt müssen die Leute auf seinem eigenen Kanal dafür bezahlen, so wird es ja nicht sein.
Ja, wahrscheinlich hast du recht, ja.
Okay. Und Regina Halmich. Naja, gut, da muss er sich noch ein bisschen was einfallen lassen, was anderes. Ne?
Ja, der, das wird auch.
Er will das schon sehen. Ja. Du hast wahrscheinlich recht. Wahrscheinlich wollen es einige sehen, aber wie die sich da irgendwie.
Aber alleine, um zu sehen, ob es jetzt so lame wird, wie man denkt, werden wir wahrscheinlich auch einschalten, zumindest mal reingucken, und dann ist er Profi genug, dass die Show wahrscheinlich dann doch irgendwie drumherum ganz gut ist. Und der Boxkampf an sich ist ja auch nicht so lang. Ja, also bis dass er da auf die Fresse kriegt, das ist ja relativ schnell gemacht, da kannst du jetzt nicht einen ganzen Abend mitfüllen, da muss ja viel drumherum passieren noch.
Wir wissen ja nicht, wie er wirklich aussieht.
Genau, das ist ja auch sowas, ja. Das ist ja auch sowas, okay.
Gut.
Das nächste Thema, ja, da kommen wir ein bisschen wieder so in den Bereich der RKI-Files, der Verschwörungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ist es nicht toll? Es ist auch eine Riesenshow. Diese Woche ging ein Manifest online, nichts weniger. Meinungsvielfalt jetzt im Internet, natürlich, wo sonst. Es ist ein Manifest, was von verschiedenen Leuten gezeichnet wurde, was initiiert wurde von einem Mann namens Ole Skamprax. Der war mal Mitarbeiter beim SWR. Ist er nicht mehr. Er wurde 2021 freigestellt beim SWR und später dann 2021 auch wurde ihm fristlos gekündigt. Warum? Weil er war irgendwie quergelegen mit seinem Arbeitgeber. Er hat nämlich damals einen offenen Brief veröffentlicht in dem Magazin Multipolar. Und da haben wir den Bogen zu den RKI-Files. Der offene Brief hieß »Ich kann nicht mehr«. Und da hat er bei Multipolar damals relativ lange ein Lamento niedergeschrieben, warum der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht mehr sein öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist. Er sprach da von einem lähmenden Konsens, so Mainstream-Meinungen, es gibt keine Debattenkultur mehr und so weiter und so fort. Dieser Brief wurde damals, sehe ich, auch auf Niederländisch, Spanisch, Französisch und Englisch veröffentlicht. Aha. Der Bogen ist natürlich, dass Multipolar auch das Medium ist, was jetzt kürzlich für Furore gesorgt hat durch die Veröffentlichung dieser RKI-Files, dieser Protokolle, weil diese Leute von Multipolar haben das freigeklagt, dass die veröffentlicht werden mit den Schwärzungen, hatten wir letzte Woche. Und dieses Magazin gilt ja vielen als rechts, als verschwörungstheoretisch. Es ist tatsächlich, glaube ich, kann man das in diesem Spektrum verorten. Da habe ich gestern schon, letzte Woche drüber gelabert. Paul Schreier, einer der Herausgeber, ja, man muss es sagen, mit verschwörungstheoretischen Büchern auf sich aufmerksam wurde. Das gibt da auch Verbindungen zu dem Herausgeber des rechtsradikalen Magazins Kompakt, Jürgen Elsässer. Es ist ein schwieriges Umfeld. Ja? Und offenbar waren der Herr Ole Skamprax und der SWR er wurde dann gefeuert. Jetzt ist er wieder da mit dem Manifest. Er hat einige Unterstützer hinter sich geschart. Prangert Probleme beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland an. Das Ganze ist sehr ausführlich. Auf dieser Webseite versammeln sich Statements von verschiedenen Personen, die meisten davon anonym. Die sind sortiert nach verschiedenen Oberbegriffen. Zum Beispiel enger Debattenraum und politische Filter, Missachtung des Programmauftrags, Klima der Angst. Das ist immer besonders gerne genommen. Ne?
Klima der Angst.
Und natürlich noch ein eigener Punkt, Corona-Berichterstattung. Ja, und da unter diesen Punkten sammeln sich diese ganzen Statements. Ich subsumiere das jetzt mal ganz grob. Der enge Debattenraum halt, man kann nicht mehr frei sagen oder diskutieren im öffentlichen Rundfunk, was ist. Es wird von erzieherischem Haltungsjournalismus gesprochen. Warum bin ich eigentlich Journalist geworden, fragen sie. Nicht um die Mainstream-Meinungen zu vertreten. Der Kern der ARD war einmal Unabhängigkeit. Die hat sie aufgegeben und damit ihre Existenzberechtigung aufs Spiel gesetzt. Das sagt hier sogar jemand namentlich. Ein Thomas Moser, freier Hörfunkmitarbeiter verschiedener ARD-Anstalten. Erzieherischer Haltungsjournalismus, habe ich schon gesagt, ist ein anonymes Zitat. Die Journalisten sollen sagen, was die Regierung möchte, sagt hier jemand. Und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die sind jetzt nicht wirklich neu, wie auch die anderen Punkte nicht wirklich neu sind. Die Missachtung des Programmauftrags, vielleicht hier keine Meinungspluralität, originäre Aufgaben werden durch Haltungsjournalismus ersetzt. Das ist wieder ein halbnamentliches Zitat von Georg B. vom WDR. Seit fast 40 Jahren arbeite ich für den öffentlichen Rundfunk, muss feststellen, dass der Journalismus nicht mehr seinen Aufgaben des objektiven Berichtens nachkommt und durch Haltungsjournalismus ersetzt wird. Andere Meinungen und Sichtweisen werden weniger berücksichtigt und so weiter und so fort.
Werden denn da auch Beispiele genannt, jetzt außer Corona?
Also
werden diese Behauptungen
im Wesentlichen nicht. Ja, soweit ich mich da eingelesen habe, werden keine. Es werden einzelne, so allgemeine Beispiele, aber nicht wirklich konkrete Beispiele. Da heißt es zum Beispiel, bei jedem Verkehrsunfall wird bis ins Detail geprüft, wie es dazu kommen konnte. Und bei anderen Dingen eben nicht. Es bleibt sehr im Ungefähren doch. Ja,
ja, also erstmal. Erste Reaktion, ich glaube, ich hab das jetzt eben mal durchgescrollt, als du erzählt hast, wir brauchen irgendwie mehr oder weniger einen anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja, das glaube ich auch. Ich komme da eigentlich oft, aber meistens eher von der Struktur her. Was die inhaltliche Arbeit angeht, ist es halt, gibt es diese, was du da genannt hast, Beispiele sicherlich. Ich fände es gut, die dann auch zu benennen.
Ja, ich glaube, dass da viele das nicht konkret benennen, weil die auch nicht wollen, dass sie dadurch irgendwie identifizierbar werden.
Ja, aber es gibt ja Beispiele, wo man dann sagen kann, in dieser und jeder Sendung ist das, gibt es dieses Beispiel, wo der Korridor irgendwie nicht groß genug war oder wo keine anderen Meinungen eingeholt wurden oder dieses ewige Beispiel, da werden die befragen ihre eigenen Leute.
Ja, das hatten wir, neulich mit Zusammenhang
also
mit Ross
und Hopf. Ich wäre dann doch, also so sehr ich das eigentlich jetzt, gerade da wir ja viel über die Reformen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sprechen, die ja meistens dann auch eher tatsächlich über die Strukturen laufen, diese Debatten, fände ich das dann ganz sinnvoll, wenn man vielleicht einfach mal so ein Schwarzbuch oder sowas aufmacht, wo dann diese Beispiele auch tatsächlich genannt werden, jetzt außer Corona, wo ja dann der Herr Skambrax, ich erinnere mich an den Namen, dann vielleicht sein eigenes Beispiel oder so nochmal vorstellen kann. Ja, interessant ist jetzt ja erstmal, dass er als Initiator, wenn er das ist, natürlich auch ein Interesse hat. Ne? So, wenn ich das so, aber das kann ich jetzt im Einzelnen nicht beurteilen. Ich erinnere mich, dass ich damals beim SWR mal angefragt habe und die gesagt haben, wir möchten uns nicht äußern, weil das eine interne Angelegenheit ist, aber er das, glaube ich, weiter so seinen Fall beschrieben hat und dass man sich dann da anscheinend getrennt hat. Aber das macht natürlich dann was mit Leuten. Aber so das nur am Rande. Innere, also vieles, was ich hier jetzt beim Durchscrollen sehe, kann man jetzt natürlich zu Recht fordern. Ne? Innere Pressefreiheit ist wahrscheinlich Meinungsvielfalt mit gemeint, ist natürlich wichtig. Dann steht da was von äußerer Einflussnahme durch Politik, Wirtschaft und Lobbygruppen. Ja, Beispiele wären ganz gut, ne? Oder aber Auswahl der Mitglieder der Rundfunk-, Fernseh- und Verwaltungsräte muss man mehr mitbestimmen können, finde ich richtig. Partizipation der Beitragszahler, richtig. Programme ohne Publikumsbeteiligung als Vorwurf, ja, ne? Also das ist so ein Dialog oder irgendwie so ein Bürgerrat oder so, kann man alles fordern. Und so am Schluss steht ja, so als Fazit, was möchten die? Die Stabilität unserer Demokratie erfordert einen transparent geführten neuen öffentlich-rechtlichen Rundfunk als offenen Debattenraum. Ja, ist sehr wolkig, muss man ehrlicherweise sagen, aber ist jetzt auch nichts, wo man sagen würde, nö, bin ich dagegen. Ne? Ja, zu diesen Eckpfeilern gehört die Unabhängigkeit der Berichterstattung, ja, die Abbildung von Meinungsvielfalt, ja, so wie die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern. Ja, alles richtig.
Check, check, check.
Die Frage ist jetzt, check, check, check. Ja, und von daher, ich bin bei diesem Wort Manifest, wird mir so ein bisschen schwummrig im Kopf. Ich kann es nicht mehr hören, Manifest. Ne? Also das ist noch schlimmer als der dritte Boxkampf von Stefan Raab und Regina Halmich. Alles, was Manifest genannt ist, kommt so bedeutungsschwanger daher.
Ja.
Das nervt mich persönlich, aber gut, aber wenn man was Wichtiges mitzuteilen oder zu fordern hat, kann man das natürlich auch gerne Manifest nennen. Erstmal spricht gegen vieles, was ich da jetzt im Schnelldurchlauf gesehen habe, überhaupt nichts, ja, sondern ist sogar.
Es sind auch viele Selbstverständlichkeiten halt, die da gefordert werden, ne? Also, dass Meldungen von Agenturen nicht ungeprüft übernommen werden sollen. Die Leute sollen sich eine eigene Meinung bilden können. Fairness und respektvoller Umgang, bla, bla, bla. Also, es sind viele, echt viele allgemein Plätze, gegen die man gar nichts haben kann, wie du schon sagst, im großen Teil. Das Ding ist, ich glaube, dass aber viele Dinge oder zumindest einige Dinge werden schon umgesetzt oder werden schon versucht umzusetzen. Es gab ja Versuche, Bürger zu beteiligen, Beitragszahler zu beteiligen an der Neugestaltung des Rundfunks. Da gab es doch so Formate in der Vergangenheit, ich habe vergessen, wie die heißen, wo die ARD, glaube ich, da hat sie doch Leute reingeholt, mit denen dann diskutiert wurde, wie der öffentliche Rundfunk der Zukunft aussehen soll. Es gab ja diesen Zukunftsrat jetzt gerade, wir haben auch drüber gesprochen, wo darüber diskutiert wird, wie kann der öffentliche Rundfunk der Zukunft aussehen. Es ist ja nicht so, dass gar nichts gemacht wird, aber es ist natürlich ein dickes Brett. Und so ein bisschen wie dieses Manifest jetzt tut, nach dem Motto, wir sagen euch jetzt mal, was da alles die Painpoints sind, jetzt macht mal. So einfach ist es halt dann doch nicht, weil da hängt ja auch noch die Politik mit drin. Wir kauen das ja immer wieder durch, was da die Schwierigkeiten sind. Und so ein bisschen, finde ich, wird in diesem Manifest so getan, als ob das jetzt Punkte sind, jetzt packt sie doch mal an, jetzt sagen wir euch, was ihr zu tun habt und dann wäre alles gut. Und so einfach ist es nicht.
Ja, gut, das stimmt, das ist sowieso richtig, aber genau was du sagst, da hängt ja dann die Politik noch mit drin, ist dann ja natürlich wieder ein Ansatz zu sagen, ja, siehst du, da haben wir es ja, ne, so. Also ich glaube, die Bestrebung mittlerweile was zu reformieren, das ist schon angekommen, dass da was passieren muss. An die Inhalte traut man sich halt meistens nicht so richtig dran, weil wenn die Politiker da was sagen, was ja auch manchmal vorkommt, die können das ja zu Recht auch kritisieren, aber da wird dann immer auch wieder so eine Einflussnahme vermutet, vor allem wenn Parteikollegen, Freunde, sonst wie in den entsprechenden Räten sitzen, da wäre ich auch nochmal für eine Reduzierung der Beteiligung von Politikern.
Ja.
Ja.
Oder auch sowas wie, aber, sie fordern ja auch Werbefreiheit und sowas, ist ja auch nicht neu.
So, ja. Ja, genau. Ja, also die Unterzeichner,
Die Unterzeichner, genau, die Erstunterzeichner des Manifests, es ist eine relativ lange Liste, das sind ein paar Leute, also ganz viele davon kenne ich einfach nicht, ein paar kenne ich schon vom Namen her und so zwei, drei sind mir aufgefallen. Sag ich jetzt mal. Vor allem so, ja, Jürgen Fliege ist mir aufgefallen. Der ist ja mal Moderator von einer ARD-Talkshow gewesen. Dann auch, schon länger nicht mehr und ist, ja, das Wort, ich mag das Wort Schwurbler eigentlich nicht so. Aber wenn, dann würde ich es vielleicht so jemandem ankleben. Also er ist aufgefallen in jüngerer Zeit durch teilweise ja fragwürdige Aussagen auch, was die Unabhängigkeit des öffentlichen Mediensystems betrifft und auch teilweise so sehr, sehr esoterische Aussagen. Er hat dann auch teilweise so mit Energie aufgeladene Dinge da auf seiner Webseite verkauft. Das war schon ein bisschen, naja. Ich fand es wirkte unseriös, ja. Und um es vorsichtig zu sagen, dann auch noch hier Professor Dr. Ulrike Gero, Politikwissenschaftlerin und Publizistin. Leute, die den medialen Komplex beobachten, für die ist der Name auch nicht unbekannt. Die hat sich in Talkshows, vor allem bei Markus Lanz, um Kopf und Kragen geredet, muss man fast sagen. Also A, mit sehr, sehr seltsamen Ansichten zu Ukraine-Krieg und dem der Rolle, die Russland dabei spielt und auch sonst, ja. Und wer noch, ja, auch so Leute wie Lisa Fitz, Kabarettistin, die ja auch schon in Erscheinung getreten ist, dass sie so einen Meinungsmainstream kritisiert. Und ich habe irgendwo auch diese ehemalige Heute-Show-Kabarettistin gesehen. Finde ich jetzt gerade nicht.
Henry Hübchen kenne ich noch.
Der ist Schauspieler,
um das kurz zu überbrücken. Ja.
Ja, auf jeden Fall diese Kabarettistin, die hatte sich neulich auch relativ publikumswirksam. Ja,
Christine Praillon.
Ja, genau. Von dem Format Heute Show losgesagt und hat so kritisiert, dass man da nicht mehr so das frei sagen kann, was man will, so nach dem Motto. Ja, also die Leute, die man da so kennt, von ihren medialen Auftritten, geht schon in eine gewisse Richtung. Ich will jetzt nicht sagen, dass die alle unseriös sind oder so. Aber gut.
Ja, ich glaube auch, ich meine, das ist einerseits wichtig zu sagen, wer ist dabei, wer das zuerst unterzeichnet, was ist da so der Dunstkreis, ne, aus dem heraus das natürlich wachsen muss. Ne? Das Ziel ist ja immer, du hast so ein paar gesetzte Leute, die man dann kennt und dann kommen andere dazu und dann weitet sich das aus, so in Kreisen mehr oder weniger, wenn du was in Stein ins Wasser wirfst und so weiter. Das ist das eine, um das ein bisschen einschätzen zu können. So, da haben wir jetzt eine Einschätzung gegeben zu den meisten anderen Leuten, können wir überhaupt nicht sagen, wir wissen nicht, weil was da ja vor, und deswegen glaube ich, muss man das erstmal, man glaube ich, muss sich das kurz angucken, wer das ist und was es da für einen Kontext gibt, und dann muss man es zur Seite nehmen und dann sagen, was wollen die denn, ne? Und meine Frage, und vielleicht wäre das dann auch eben ein Anlass für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die mal zum Gespräch, so ein paar Vertreter, das gab es ja auch mal so ein, zwei Mal solche Versuche, die einzuladen zu einem Gespräch, zu einer Diskussionsveranstaltung. Ich weiß jetzt, erreichte mich im Urlaub eine Anfrage, da Medientage in Leipzig übernächste Woche, relativ hochkarätige Veranstaltung, da müsste man dann vielleicht mal mit denen sprechen, ne? Oder mit einem Vertreter von denen, ne? Und so ein bisschen auf den Zahn fühlen. Die Frage ist immer, mit so einem Manifest, ist das sozusagen die reine Angelegenheit oder gibt es eine Agenda dahinter? Ne? Jetzt ganz grundsätzlich, nicht bezogen nur auf diese Geschichte. Was wollen die eigentlich? Wollen die das, was die da sagen, oder wollen die was anderes? Wollen die nur Aufmerksamkeit? Wollen die was verändern? Und wir unterstellen jetzt einfach mal, dass die wirklich was verändern wollen und dass das ihre wirklichen Ziele sind. So, und dann müsste man mal ins Gespräch kommen, wenn man denn wollte.
Ja, genau. Also eine Reaktion gab es schon, und zwar von der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Redakteursausschüsse, was es alles gibt, der AGRA.
Ja, gut, ist ja relativ wichtig, ne?
Ja.
Oder?
Ich kenne die nicht, ehrlich gesagt. So, also
nicht Agro, sondern AGRA.
Ja. Ja. Also die sagen, natürlich, in Anführungsstrichen, das Manifest für neuen Rundfunk liegt in zentralen Punkten falsch. Damit meinen die natürlich die Kritik. Die AGRA stellt klar, Doppelpunkt, wir haben überall eine lebhafte Streitkultur, bei der alle Meinungen geäußert werden. Berichterstattung findet grundsätzlich nach journalistischen Prinzipien statt. Ja, okay, grundsätzlich. Also, die lehnen das so in Bausch und Bogen ab, die Kritik. Das ist jetzt, finde ich, auch ein bisschen einfach, weil es gibt ja viele Einzelfälle auch, wo man systemisch Kritik üben kann, was schon berechtigt ist, ja. Also wobei die sagen, sie lehnen jetzt auch die Kritik ab, diese Schlussfolgerungen, die in dem Manifest gezogen werden, diese Forderungen, da gehen die jetzt nicht drauf ein, groß, weil, wie wir schon herausgearbeitet haben, da kann man eigentlich gar nicht so richtig viel dagegen haben, ja, gegen diese Forderungen.
Ja, und deswegen ist es natürlich, wenn du dann sagst, nee, das stimmt alles nicht, bei uns wird voll gut und divers und irgendwie lebhaft gestritten und diskutiert, dann kann man das glauben oder auch eben nicht, ja. Also
ja,
das
ja.
ist so, aber die haben natürlich als Redakteursausschuss schon eine Funktion, Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Redakteursausschüsse. Von daher können die jetzt auch nicht einfach irgendwas behaupten, wo dann die Redakteure, die da sich da zusammengefasst sind, sind ja schon einige, wo die dann sagen können, was schreibt ihr denn da? Die haben doch voll recht mit ihrem Manifest, ne? Also, da kannst du auch nicht, und deswegen wahrscheinlich halten sie es relativ kurz und sagen, nö, stimmt nicht, bei uns wird schon ganz viel lebhaft gestritten, aber die mussten sich wahrscheinlich irgendwie wie äußern. Und diese tatsächlich beim ÖRR arbeitenden Unterzeichner des Manifests, die haben sich ja, du hast es erwähnt, selber namentlich nicht genannt, aus Angst vor Repressalien.
Also die Stellungnahmen, die sind größtenteils anonym und genau die Unterzeichner, die noch dort arbeiten, sind auch nicht genannt, sondern da wurden die Unterschriften bei einem Rechtsanwalt hinterlegt, heißt es auf der Internetseite. Ja, gut. Also, es ist wieder ein Debattenbeitrag, dass das jetzt groß was ins Rollen bringt, glaube ich nicht. Es gibt natürlich aufgrund der handelnden Personen so ein bisschen, macht es die Tür auch auf für Kritik. Also ein bisschen liegt der Reflex nahe, das gleich abzutun, weil auch der Initiator da bei dieser Zeitschrift Multipolar veröffentlicht hat und so ein bisschen zu sagen, ja, ist ja eh alles so. Das sind ja so Verschwörungsheinis und so. Weiß ich jetzt nicht, kann man glaube ich nicht machen. Da sind schon auch Leute stehen da drunter, die von ihrer Funktion her seriös sein sollten zumindest. Und wie gesagt, das, was drinsteht an Forderungen und Kritikpunkten, ist auch in großen Teilen nachvollziehbar. Deswegen, ich fände es gut, wenn man die mal zu einem Format einladen würde, weil dann wird sich auch zeigen, wie fit die tatsächlich sind und wie konkret sie sind in ihrer Kritik, ja. Und ob sie da das auch, wenn sie Gegenrede direkt bekommen, weiter aufrechterhalten.
Ich glaube, sowas muss man auch tatsächlich wirklich anhand von Beispielen durchexerzieren, weil das einfach nur so zu
einfach behaupten, ja, die machen nur gegen Mainstream-Haltung. Nee, da muss man sagen, hier genau da und dann genau das auch anhand des Beispiels durchexerzieren. Was hätte man da besser machen können? Oder man geht dann vom Beispiel aus und sagt, haben wir mehrere Beispiele in diese Richtung und erkennen wir da tatsächlich systematische Problematiken und wie sind die anzugehen? Ja. Aber ohne Beispiele geht's eben nicht.
Dann.
Unser letztes Thema. Nicht so richtig ausführlich. Ich fand's nur interessant. Die Newszone ist wieder da. Das ist eine App vom SWR. Die wurde eine Zeit lang war die nicht erhältlich. Es ist eine App, mit der der SWR in erster Linie das junge Publikum ansprechen will. Es ist so eine Art, ich nenne es jetzt mal TikTok von den Öffis. Also so eine App, wenn man die sich runterlädt, das sind dann so Videos, man kann swipen, hochswipen immer. Und es sind so Social Media mäßig gerecht aufbereitete Snippets. Ich öffne diese App jetzt gerade mal auf meinem Handy. Ich habe mir sie runtergeladen, weiß nicht, was passiert. Newszone heißt es von SWR das Ding, das ist die junge Welle. Da ist jetzt der Biden, er pusht Gespräche über Waffenruhe. Aha. Und dann kann ich das hochswipen, dann kommt Gaza, Entlassungen nach Tod von Hilfsorganisationsteam. Dann 13-Jähriger soll ein Mann in Dortmund getötet haben. Das ist die Top-Zone, das sind so die Top-Nachrichten. Bis zu 30 Grad, hier wird es schön. Also es sind immer Videos, ja, die werden vorgelesen, da ist auch gleich Ton dabei. Es ist so im Handyformat aufgenommen. Man kann hier noch zur News klicken. Und wenn ich zur News klicke, dann komme ich auch auf Text. Also dann komme ich auf so einen Textteil, wo aber auch viel mit so Bullet Points gearbeitet wird. Nicht allzu ausführlich, sondern schon so snackable, sagt man, glaube ich, aufbereiteter Content. Diese App, die ist schon länger Streitpunkt zwischen den Zeitungsverlegern vor allem und dem SWR. Im Frühjahr 2022 hatten die Verleger dagegen geklagt, weil sie halten die App für zu zeitungsähnlich und sehen darin eine gebührenfinanzierte Konkurrenz für ihre Angebote. Das sei durch den Medienstaatsvertrag nicht gedeckt. Und es gab dann noch keine Hauptsacheverhandlung in dem Streit. Das Landgericht Stuttgart habe in einem Eilverfahren 2022 die App mit einer einstweiligen Verfügung in der damaligen Form verboten. Die Richter haben damals gesagt, an einem bestimmten Tag, den sie sich angeschaut haben, exemplarisch, war die App zu presseähnlich. Und deswegen,
ja, das machen wir ja immer, ne? Ja. Da gab es ja bei anderen Apps auch schon, Tagesschau-App als bestes Beispiel. Ja. Da suchen die sich immer einen Tag,
so ein Beispieltag, sagen, ja, hier, genau. Dann wurde die App gestoppt, die Inhalte waren aber weiterhin verfügbar, die hat nämlich der SWR weiter auf seiner Webseite von das Ding und auf TikTok verbreitet. Ja, wenn man die App sieht, macht es auch Sinn, weil die ich habe es schon gesagt, es sieht ein bisschen aus wie TikTok, ja, die ganze Aufbereitung. Und diese Verbot wurde aber jetzt im Sommer 23 aufgehoben vom Gericht wieder, weil das Gericht gesagt hat, eine Schlichtung müsste durchgeführt werden, jetzt zwischen dem BDZV, dem Zeitungsverlegerband, und der ARD, bevor man dieses Verbot jetzt weiter aufrechterhält. Ist jetzt noch nicht passiert und jetzt hat der SWR vor einigen Tagen einfach so, ja, für sich beschlossen, naja, jetzt stellen wir es halt wieder online. Ich habe jetzt gerade nicht gesehen, was die Zeitungsverleger dazu sagen. Vermutlich finden sie es nicht gut. Ich habe mir das angedacht, ich finde es eigentlich interessant, dass ausgerechnet an dieser App Newszone sich der Streit so entzündet, weil ich persönlich finde ja die Tagesschau-App noch viel kritischer für die Zeitungsverleger. Also in der Tagesschau-App ist viel mehr Text drin jetzt als in dieser Newszone-App. Die Tagesschau-App, die kann ich mir relativ leicht, wenn ich da auf Nachrichten gehe und nicht auf die Top-News, dann sieht die aus, ich sag mal, wie so eine etwas langweiligere Version von Spiegel Online. Da ist dann Text, 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 also lange Artikel. Die sind zwar dann neutral, sachlich formuliert, man findet relativ wenig, jetzt sage ich mal so Formate, wie bei den Privatmedien, auch recht wenig Kommentierung. Aber es ist schon so, da fragt man sich, warum soll ich 20 Euro im Monat ausgeben jetzt für die FAZ oder den Spiegel, wenn ich auch die gute Tagesschau-App habe.
Ja klar, na, das ist ja auch noch viel älter, dieser Streit um die Tagesschau-App, als jetzt die Sache mit der Newszone. Wahrscheinlich ist bei Newszone auch ein bisschen das treibende Argument, dass da jungen Leute, ja, ne, abgegriffen werden. Aber die haben halt, die Öffentlich-Rechtlichen, genau dasselbe Problem, dass sie die irgendwie die Jüngeren, und da glaube ich, das geht bis 30 hoch, um es mal vorsichtig zu sagen, die Jungen ja für sich gewinnen will. Ja, also nee, da werden die Verlage wahrscheinlich nicht drüber froh sein, dass sie da jetzt einfach weitermachen. Das ist alles sehr schwer zu definieren, was ist presseähnlich und was nicht. Ja, deswegen ist dieser Streit auch so eindeutig. Die Textlastigkeit war immer so ein Kriterium. Wenn es da so um einzelne Videos geht, ist das natürlich schon schwieriger, ne?
Ja, und jetzt bei der App Newszone finde ich, die Textlastigkeit, die ist schon, wenn man diese App anguckt, die ist schon Bewegtbild getrieben, ja? Also ja, die wirkt wie TikTok. Also du siehst auch immer, wenn du dann auf mehr gehst, ist immer noch ein Video prominent eingebunden. Also es ist viel, viel videolastiger als die Tagesschau-App, wenn man sie entsprechend einstellt. Also in der Tagesschau-App, will ich jetzt nicht falsch sagen, ist auch immer ein Video dabei. Ja, weil die dürfen ja auch nur textlich berichten, sendungsbegleitend, also wenn sie darüber eine Sendung bewegtbildmäßig gemacht haben. Ja. Aber die machen halt über alles eine Sendung.
Ja, da lässt
deswegen,
sich schon immer was
deswegen finden, ist das auch so ein bisschen obsolet, diese Sendungsbegleitung, weil die Tagesschau als große Redaktion natürlich über alle Nachrichten berichtet und das kannst du dann immer rechtfertigen, dass es irgendwie sendungsbegleitend ist und findest ein Video, was du dazu einbinden kannst.
Ja, ja, richtig. Ne? Ja. Da fällt mir ein, eine Geschichte vor Ostern war ja, dass die ARD ja jetzt endlich ihre Drohung umsetzt und Kanäle, Social Media Kanäle einstellt. Ne? Von 140 Kanäle hatte die ARD dann gesagt, habe sie eingestellt, also auf allen möglichen Social Media Plattformen, und es blieben aber trotzdem noch 659 Accounts übrig. Ne?
Das ist schon
da
eine Menge.
Muss man dann schon auch sagen, immer noch viel zu viel. Ja.
Ja. Gut, mit diesen Gedanken entlassen wir Sie und euch ins Wochenende. Es ist schon angebrochen, das Wochenende. Wir nehmen samstags auf. Ja, bis dahin. Wir sind wieder im Tritt. Nächste Woche wird gesendet, oder?
Aber ja, von mir aus gerne.
Von mir aus auch. Dann sind wir ja wieder drin. Okay, bis dahin. Gute Zeit.
Ciao.
Nerven behalten. Tschüss.